Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Zurzeit findet in Berlin die IFA, die Messe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, statt. Und viele Berichte erzählen die Geschichte vom Smart Home und den Möglichkeiten, mit smarten Geräten Energie zu sparen. Das ist tatsächlich möglich. Man kann es aber auch so sehen, dass die aktuell schwelende Energiekrise für die Branche neue Möglichkeiten liefert, um das Publikum der IFA und mögliche Kunden zu locken. Sei es drum, Energiesparen ist ja wichtig und selbstverständlich kann moderne Elektronik und die darin enthaltene Software viel für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen beisteuern. Bei den Informatikerinnen und Informatikern nennt sich das dann Green Coding. In einem Forschungsprojekt will die Gesellschaft für Informatik zusammen mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und dem Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier das Potenzial für Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung erkunden. Volker Wohlgemuth von der HTW Berlin hat mir zunächst einmal erklärt, was sich alles hinter diesem Begriff Green Coding versammelt.
Das Ziel grüner Software ist es, eine möglichst hohe Ressourceneffizienz zu realisieren und dabei die negativen Auswirkungen digitaler Technologien auf die Umwelt zu minimieren. Bei der Frage, wie die Digitalisierung nachhaltiger gestaltet werden kann, geht es heute leider nur um den Betrieb und die Nutzung von Hardware, was wir so mit dem Stichwort Green IT titulieren. Im Bereich Green IT wird seit längerem eben der Einfluss der Hardware auf den Energie- und Ressourcenverbrauch untersucht und optimiert. Allerdings hat auch die Software einen großen Einfluss, sowohl direkt auf den konkreten Energieverbrauch zu ihrer Laufzeit, als auch eben indirekt auf die benötigten Hardware-Ressourcen wie CPU, Grafikkarte, Netzwerkkarte, RAM, Festplatte und so weiter.
Bei Software, also bei einem Programmcode, da frage ich mich, welche Parameter gibt es denn, die da tatsächlich den Energieverbrauch beeinflussen?
Ja, das ist Gegenstand sozusagen in letzter Zeit vieler Projekte gewesen. Da gibt es inzwischen einige Beispiele, die auch in der Community bekannt sind. Zum Beispiel kann der Einfluss, welche Bibliothek man zum Beispiel in seinen Code einbindet, eine bedeutende Auswirkung auf den Energiebedarf haben. Also die Kollegen vom Umweltcampus Birkenfeld haben beispielsweise mal gemessen, wie man mit einer Kernfunktion von Python mal einen Zufallszahlengenerator programmiert und haben das verglichen mit dem Zufallszahlengenerator aus der bekannten Bibliothek NumPy zur Verfügung gestellt wird. Und da kommt sozusagen bei der beispielsweise Erzeugung von 100 Millionen Zufallszahlen ein enormer Energieunterschied bei raus. So benötigt beispielsweise die NumPy-Bibliothek nur 2% von dem Energiebedarf der normalen in Python integrierten Zufallszahlenfunktion. Auch bekannt ist sozusagen, wenn Sie mit unterschiedlichen Textverarbeitungsprogrammen ein Dokument erstellen, je nachdem, welches Programm Sie da benutzen, unterscheidet sich da der Energieverbrauch um das Vierfache oder kann sich um das Vierfache unterscheiden. Das sind so klassische Beispiele, die sozusagen da auch untersucht worden sind.
Was kann denn eine Programmiererin oder ein Programmierer tun, um tatsächlich energiesparend zu programmieren?
Das Wichtigste ist, dass wir diesen Einfluss, den ein Programmierer oder eine Programmiererin hat auf den Energieverbrauch, dass man hier den Entwicklern auch Tools bereitstellt, mit denen sie sehen können, was denn zum Beispiel so eine eingebundene Funktion aus einer Bibliothek an Energieverbrauch verursacht oder mit welcher Programmiersprache man energieeffizienter programmieren kann oder nicht. Also es sind mehrere Faktoren. Erstens Awareness Building, ja, also wir müssen sozusagen die Message transportieren, dass man als Entwickler Einfluss auf den Energiebedarf hat, eben durch den großen Skaleneffekt, den der Einsatz von Software mit sich bringt. Zweitens müssen wir den Entwicklerinnen Tools an die Hand geben, um überhaupt zu identifizieren, welcher Energiebedarf, welche Bibliotheken, Funktionen von Bibliotheken mit sich bringen. Und da fängt das schon an. Also wir stehen natürlich noch bei der Messung von Energieverbrauch und von Software in den Anfangsschuhen. Ja, da muss man sozusagen bestimmte Messsettings entwickeln, um sozusagen den Energiebedarf zu ermitteln.
Sie haben ja eben das Beispiel von den Zufallszahlen genannt. 100 Millionen Zufallszahlen generieren mit dem einen oder anderen Softwaremodul. Das kann man vergleichen, das kann man sehr genau quantifizieren, weil man es messen kann. Aber wie sieht es denn mit Software aus, wo es sehr unterschiedliche, sehr individuelle oder auch nicht wiederkehrende Funktionen gibt? Wie kann man da tatsächlich den Energieverbrauch quantifizieren?
Ja, das ist genau eine der Forschungsfragen, die wir uns sozusagen auch in der GI und in den entsprechenden Fachgruppen widmen. Das hat der Umweltcampus Birkenfeld gemessen. Die haben sozusagen ein Messsetting entwickelt. Da schmeißt man eigentlich alles runter, was außerhalb des Betriebssystems nicht hingehört und fokussiert sich wirklich nur auf die benötigten Bibliotheken. Und die haben beispielsweise gemessen, dass man mit random.randint, also der Python-Standardimplementation, 731 Joule rund benötigt für die Erzeugung von 100 Millionen Zufallszahlen. Und wenn man die NumPy-Bibliothek benutzt und dort die Funktionsrandint, sind das nur 8,62 Joule Energiebedarf für 100 Millionen Zufallszahlen. Also die Unterschiede können da schon erheblich sein. Das liegt beispielsweise daran, dass diese NumPy-Funktionen in C geschrieben sind, während random.randint, also die Python-Standardfunktion, in Python direkt interpretiert wird, und C hat sich ja nun sozusagen als sehr effiziente Programmiersprache, wissen wir ja, die sehr effizient mit der Hardware umgeht, und deswegen kann man das damit erklären. Aber das muss man wissen. Ne?
Also das Wissen ist das eine, zum Beispiel darum, wie Programmiersprachen sich dann auch auswirken, zum Beispiel auf den Energiebedarf. Auf der anderen Seite haben Sie ja gesagt, man muss Awareness schaffen. Das bedeutet ja, dass man sich auch Gedanken machen muss um verschiedene Faktoren. Awareness schaffen, wie soll das aussehen? Was sollen die Programmiererinnen und Programmierer über das Thema Energieverbrauch meiner Anwendung, die ich da programmiere, alles wissen?
Zum einen muss man wissen, dass natürlich so ein Energieverbrauch den ganzen Lebenszyklus der Software von der Wiege bis zur Bahre beeinflusst. Also man kann sozusagen bei der Softwareentwicklung schon mal darauf achten, dass man erstens entsprechende Bibliotheken auswählt, die energieeffizient sind, dass man, wenn man Bibliotheken einbindet, vielleicht all das rausschmeißt als Entwickler, was man später nicht gebraucht, weil ja sonst unnötige Code dazugeladen werden, und das führt dann auch gegebenenfalls zum erhöhten Energieverbrauch und so weiter und so fort. Vielleicht oder gibt es eben auch Ansätze, die schon in diesen gängigen Repository-Tools, also Stichwort Continuous Integration-Werkzeuge, schon anzeigen. Oder da gibt es erste Ansätze, die anzeigen, ja, wenn du diese Bibliothek benutzt, ist der Energiebedarf so hoch und so weiter und so fort. Also das ist bei der Entwicklung schon wichtig. Dann muss natürlich den Entwicklern klar sein, aufgrund der Skalierungseffekte, ja, also wie viel Mal wird dann meine Software angeworfen? Das sind natürlich bei bekannten Software-Werkzeugen relativ viele Anwender, die auch benutzen, dass sozusagen die Einsparung von wenigen Watt beispielsweise für die bessere Implementierung oder energieeffizientere Implementierung einer Funktion riesige Skaleneffekte haben und dementsprechend da ein großer Einfluss in der Art und Weise, wie ich dann sozusagen meinen Algorithmus umsetze, denn da auch Einsparpotenziale sind. Und dann natürlich die am Ende der Software, Stichwort Software-Obsoleszenz ist auch ein Thema, da müssen wir auch Awareness schaffen, dass wir sozusagen auch die Abwärtskompatibilität der Software sozusagen sicherstellen, dass neue Software-Releases auch auf älteren Rechnern laufen, weil es nicht sein kann, dass wenn wir nur eine neue Software installieren, dass wir neue Hardware brauchen. Das geht in der heutigen Zeit natürlich nicht.
Die GI hat das ganze Jahr als langfristiges Projekt über 3 Jahre angesetzt mit Partnern aus der Wissenschaft. Wie konkret sollen die Ergebnisse aussehen oder das, was dann Programmiererinnen und Programmierern an die Hand gegeben wird?
Ja, wir haben im Prinzip 3 Fragestellungen, die wir bearbeiten wollen, oder 3 Deliverables, wie man so schön sagt. Also zunächst einmal wollen wir überhaupt erstmal rausfinden und diese Konzepte auch bereitstellen. Was gibt es denn für Ansätze, um Green Coding sozusagen in der Praxis erstmal zunächst einmal theoretisch, was gibt es da, was ist sozusagen überhaupt schon gemacht worden? Dann wollen wir uns als zweites Ergebnis angucken, was wird dann tatsächlich in der Industrie auch benutzt, also insbesondere in der Internetwirtschaft, Best Practices sozusagen. Das Ganze wollen wir natürlich auch sammeln und bereitstellen. Und letztendlich geht es auch darum, dann diese Erkenntnisse, wie bringen wir den an den Mann oder an die Frau, an den Entwickler, an die Entwicklerin? Ja, wie können wir sozusagen diese Erkenntnisse in die Ausbildung, in die Weiterbildung bringen? Wie können sozusagen wir das gerade für die Curricula der bestehenden Informatikstudiengänge beispielsweise reinbringen? In welchen Fächern macht das Sinn? Gibt es Weiterbildungskonzepte und so weiter und so fort? Also hier hat die GI natürlich als Informatik-Community im deutschsprachigen Raum die Aufgabe, erstmal sozusagen die Awareness-Bildung zu fokussieren und dann natürlich diese Best Practices, was für Möglichkeiten habe ich, welche Bibliotheken kann man denn sozusagen benutzen, welche Programmiersprachen sind am besten, das Wissen zu sammeln und bereitzustellen und zu disseminieren. Das ist sozusagen auch der Kernanspruch.
Das war Volker Wohlgemuth von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin über das GI-Projekt Potentials of Green Coding.